Der Visun Podcast. Fragen, Anregungen und Diskussion auf Twitter unter @einfachvisun.
Der Visun Podcast, die neueste Episode zum Thema Corona, in Zeiten von Corona, nämlich Viacom in Zeiten von Corona. Und dazu habe ich mir niemanden weniger heute eingeladen als Marc Specht. Den, ja, was ist denn eigentlich jetzt gerade deine Bezeichnung? Denn das hat sich ja gerade nochmal verändert. Wie nennt sich der genaue Titel? Ich möchte da nichts Falsches sagen, Marc.
Der nennt sich, ja, das ist eine gute Frage. Wir haben es noch nicht final entschieden, aber er nennt sich GM und EVP Central Eastern Europe und GSA. Und wir überlegen noch, ob wir das eventuell einfach Central Europe nennen, aber im Moment könnt ihr euch vorstellen, ist das auch nicht die größte Priorität bei Viacom, darüber zu entscheiden, wie diese zusammengefasste Länderkombination genannt wird. Darum warte ich dann noch auf Feedback. Aber so, for the time being würde ich sagen CEE und GSA.
Alles klar. Und letztlich geht es dabei darum, dass du jetzt nicht nur mehr, also nur in Anführungsstrichen, war ja jetzt auch nicht so, dass du Langeweile hattest, aber dass du nicht nur Deutschland jetzt verantwortest oder den deutschsprachigen Bereich, sondern welche Länder sind das dann alles?
Ja, das sind noch 14 weitere Länder im Bereich Zentral- und Osteuropa. Die wichtigsten sind Polen, Ungarn, die Tschechische Republik und noch viele Polen kleinere schon? Länder, also zum Beispiel Serbien, Bosnien, Montenegro, Adriatische Region, Rumänien und so weiter und so weiter. Aber so die drei wichtigsten Märkte sind die gerade genannten: Polen, Ungarn und die Tschechische Republik.
Und das Spannende ist natürlich, dass gerade in dieser Phase, in der du dich quasi ja auch wahrscheinlich darauf eingestellt hattest, viel durch die Gegend zu fliegen, und genau das Gegenteil passiert jetzt gerade, ne? Damit wären wir im Grunde ja auch schon direkt beim Thema. Du hast ja jetzt letztlich wahrscheinlich schon mehrere Herausforderungen, abgesehen von den ganzen Themen, die sich jetzt durch deine neue Verantwortung ergeben. Gleichzeitig hat die Corona-Krise natürlich auch einiges bewirkt in Bezug halt auf Travel Bans und Co. Wie sieht es denn momentan aus? Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus? Du bist wahrscheinlich auch im Homeoffice und arbeitest vorwiegend von Berlin aus, ne?
Ja, genau. Wir haben das eigentlich relativ früh schon gemerkt, wie sich das entwickeln wird, weil mein Chef ja auch für zum Beispiel China verantwortlich ist, also für den asiatischen Bereich, auch für Italien verantwortlich ist, auch für Spanien verantwortlich ist. Und der sitzt ja in Spanien. Und wir sind ja so, was diese Länder angeht, 2-3 Wochen hinterher. China natürlich noch weiter hinterher. Und ich hoffe natürlich auch, dass es nicht so dicke kommt wie jetzt gerade in Spanien oder auch in Italien. Aber darum wussten wir eigentlich schon vor 3 Wochen oder haben angenommen, wie es sich entwickelt, und haben relativ früh Vorkehrungen getroffen, haben Systeme getestet, haben die Hälfte der Mitarbeiter für einen Tag ins Homeoffice geschickt und Remote Working heißt es bei uns übrigens, und dann die andere Hälfte am nächsten Tag, um mal zu sehen, wie das funktioniert, wenn alle per VPN von zu Hause aus arbeiten. Das lief zum Glück relativ gut. Wir haben auch schon seit circa 1,5 Jahren alle Mitarbeiter mit Laptops ausgestattet. Und für die Praktikanten und zum Teil also auch für die Freelancer haben wir so einen Stock von Ersatzgeräten. Also jeder hat einen Laptop, jeder kann arbeiten. Und das Interessante ist, dass wir davor mit Homeoffice ehrlich gesagt noch nicht so weit waren und jetzt so auf einen Rutsch das Homeoffice eigentlich implementiert haben. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also ich bin ganz begeistert. Wir arbeiten mit einer Technologie, die heißt BlueJeans. Die erlaubt Videokonferenzen mit, ich glaube, bis zu 60 oder 70 Leuten. Gestern hatten wir unsere erste internationale Town Hall in diesem Verantwortungsbereich, den ich vorhin oder du auch skizziert hast, mit knapp über 200 Leuten, wo wir mit einer anderen Technologie dann gearbeitet haben, die nennt sich Zoom, wo Leute live Fragen stellen konnten. Also ich bin relativ begeistert, wie schnell jetzt diese technische Entwicklung hin zum Digital-Conferencing bei uns dann geglückt ist. Das ist super. Die andere Seite ist natürlich der Alltag. Du weißt es ja, ich habe 2 kleine Kinder. Einer ist 6 Monate alt, der andere ist 4. Beide sind in so einem Alter, wo sie extrem viel Aufmerksamkeit brauchen. Der eine wegen Essen und neuen Windeln permanent und der andere, weil er halt jetzt die Hummeln im Höschen hat. Und meine Frau arbeitet auch und diese Situation haben, glaube ich, viele. Und im Moment ist das Interessante, da ist ja vollkommen egal, ob du jetzt der Verantwortliche von dem Hub bist oder ob du im Archiv arbeitest. Archiv ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Ob du jetzt einen anderen Job hast, alle sind in der gleichen Situation. Du musst den Haushalt irgendwie machen, du musst selber putzen, weil die Putzfrau nicht mehr kommt. Du hast keine Kinderbetreuung. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung. Das merke ich auch selber. Da muss man sich gut organisieren. Das machen wir auch im Moment. Das ist anstrengend für jeden, denke ich mal. Und da würde ich jetzt Quatsch erzählen, wenn ich sagen würde, das ist für mich nicht anstrengend. Aber ich bin trotzdem überrascht, wie gut das alles läuft mit den Technologien, die du heute zur Verfügung hast und auch mit dem guten und schnellen Zusammenarbeiten und Umstellen, die bei uns alle so mitgemacht haben. Also das, glaube ich, wird die Gesellschaft auch nachhaltig verändern und wahrscheinlich auch die Art, wie wir arbeiten, weil viele Unternehmen jetzt diese Erfahrung machen und Dinge einfach ausprobieren mussten und merken, hey, das läuft gar nicht so schlecht.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist das Spannendste daran ist, dass das ein Live-Test ist in einem Umfang, wie man ihn ja niemals hätte simulieren können. Nicht mal für einen Tag. Und plötzlich machen es alle und merken, dass es doch ganz gut funktioniert mit all den Herausforderungen. Und ich glaube, dass die Gesellschaft sich dadurch auch nochmal neu sortiert und neu definiert. Also, das sind wirklich spannende Entwicklungen dahingehend. Und sag mal, wie muss man sich denn das aktuell jetzt die Auswirkungen für den Sendebetrieb bei Viacom vorstellen? Was verändert sich denn da?
Ehrlich gesagt, der Sendebetrieb läuft eigentlich komplett weiter, auch ohne größere Einschränkungen. Wir haben jetzt natürlich Produktionen nicht gemacht, die wir sonst gemacht hätten. Also, wobei auch das nur in Teilen stimmt. Wir hatten ja eine große Produktion im Europapark Rust geplant. Die Kids Choice Awards machen wir immer lokal, auch in Deutschland, mit Nickelodeon, unserem Kindersender. Und da hatten wir natürlich ein Publikum auch eingeplant für die Show. 3000 Kinder. Und uns wurde relativ früh klar, dass das keine gute Idee ist, 3000 Kinder zu einer Veranstaltung einzuladen. Und haben das dann von uns auch schon ganz früh in dieser Form abgesagt und ein Alternativkonzept entwickelt. Es wäre jetzt sowieso nicht mehr gegangen, weil das Event Anfang April ausgestrahlt wird. Also haben früh reagiert und machen jetzt eben trotzdem die Verleihung der Preise in den verschiedenen Kategorien, bester lokaler Act. Und vieles mehr und haben auch eine ganz tolle Mitarbeit von allen unseren Celebrities und Gewinnern dabei, die von zu Hause aus Texte einspielen und Greetings schicken, können also eine Show zeigen, allerdings natürlich anders als geplant.
Das
Und
wiederum, Marc, aber das muss ich ja sagen, das finde ich total spannend auch dabei, dass man quasi ja gezwungen wird, mal in einer völlig neuen Form Fernsehen zu denken. Und ich könnte mir vorstellen, ja, also ich weiß nicht, ob ich da zu weit denke, aber dass das ja vielleicht auch nochmal für die Zukunft neue Möglichkeiten bietet, ne? Also wenn du jetzt auf die KCAs ansprichst, das ist ja ein Thema, bei dem ihr ja jetzt ein völlig neues Fernsehkonzept macht, oder? Also in der Form hat es das auch, glaube ich, noch nie gegeben, wie ihr das jetzt produziert, oder?
Nee, hat es noch nie gegeben und fanden auch jetzt alle total interessant. Also hat für unheimlich viel gutes Feedback auch aus anderen Ländern geführt, die gesagt haben, ach klasse, und so könnte man das auch machen. Und das ist ja auch eine Form, so etwas lokal zu produzieren, das gar nicht so teuer und aufwendig ist. Das heißt, das ist dann auf einmal auch für einen kleineren Markt interessant. Und ja, so sehe ich jetzt im Moment relativ viele interessante Ideen aus der Luft sprudeln. Zum Beispiel haben wir jetzt auch gerade eine Kampagne zusammen zu Hause oder Stay at Home, auch international. Also Pro-Social entwickelt sich dadurch natürlich auch nochmal. Und ich finde das, wie soll ich jetzt sagen? Also ich versuche immer jeder Krise oder jeder schwierigen Situation auch was Positives abzugewinnen. Und das sehe ich jetzt zumindest bei all den fürchterlichen Dingen, die mit Corona einhergehen. Verändert es die Arbeitswelt wahrscheinlich in einer interessanten, in einer positiveren Weise, vor allen Dingen für unsere Branche. Das kommt jetzt mit einem großen Schub, das kommt zwangsweise und schafft darum aber trotzdem halt diesen Impuls, Prozesse und auch eingefahrene Strukturen zu überdenken. Und das setzt bei uns gerade unheimlich viel Kreativität frei. Und das muss ich sagen, ist wirklich eine der Begleiterscheinungen, die einem dann zumindest etwas Optimismus im Alltag auch mitgibt. Und man sagen kann, es ist so schlimm das alles ist, nicht nur alles fürchterlich, sondern es gibt eben auch ein paar Lichtblicke und ein paar tolle Entwicklungen, sogar in solchen Zeiten der Krise.
Was ja für uns in der Branche ja alle im Grunde der Fall ist, ist, dass wir die deutsche Brille quasi bei der Betrachtung auf diese Krise ja aufhaben und sehen, okay, was heißt das für uns? Wie können wir raus? Wie können wir uns mit Menschen treffen? Wir dürfen nur maximal zu zweit sein auf der Straße oder in der Familie und, und. Sehr, sehr viele Dinge, die aber natürlich irgendwo alle erstmal aus der deutschen Perspektive sind. Du hast jetzt natürlich alleine durch deine Zuständigkeiten ja jetzt nochmal einen ganz anderen Blick auf das Thema. Das vereint ja sicherlich auch, ne? Weil ja da wirklich jetzt mal ein Thema ist, wo die ganze Menschheit, alle Länder ja mit demselben Problem sich ein Stück weit jetzt auch beschäftigen müssen. Wie ist denn da so das Feedback deiner Kollegen aus den anderen Ländern? Wie stehen die dazu? Merkst du da, dass die auch jetzt persönlich einen anderen Umgang mit haben als wir hier in Deutschland? Oder ist das irgendwie so gefühlt schon bei allen das Gleiche?
Ja gut, es gibt Länder, die sind jetzt natürlich schon weiter und da sind die Einschränkungen viel gravierender. Das merkt man dann natürlich schon. Also gerade in Italien ist die Krise ja schon viel länger virulent und da gibt es natürlich auch
Dramatischer auch, ne?
viel mehr Betroffene und viel härtere Schicksale als bei uns derzeit. Aber was ich schon merke, ist, dass wir dadurch, dass wir jetzt gezwungen sind, natürlich zu kommunizieren, du hast am Anfang ja angesprochen, wie mache ich das denn jetzt mit den neuen Teams? Ich habe die genau einmal getroffen in Madrid. Und dann war bei uns schon ganz früh Reisestopp, das war noch Mitte Februar. Danach war nichts mehr mit Reisen. Ich hatte dann eigentlich einen Antrittsbesuch in Warschau im Büro geplant, einen anderen, der wäre jetzt eigentlich genau heute, beziehungsweise ich glaube morgen in Budapest gewesen, wo unser zweites großes Office ist. Ist jetzt natürlich alles ausgefallen und insofern arbeiten wir jetzt eigentlich jeden Tag total eng zusammen und dann halt per Videokonferenz, was wir früher vielleicht auch nicht gemacht hätten. Da hätte man eventuell dann nur telefoniert oder hätte gesagt, wir sehen uns ja in 2 Wochen. Also die Zusammenarbeit ist dadurch irgendwie viel enger und dadurch, dass alle ja auch in dieser absurden Situation zu Hause sind, die meisten eben auch, wie ich das vorhin gesagt habe, ihren Alltag irgendwo schmeißen zwischen Meetings, den Besen schwingen oder die Küche aufräumen oder das Kind füttern. Das ist schon so dann ein sehr effizientes Arbeiten und auch eins, wo man das Gefühl hat, dass die Leute viel mehr Verständnis füreinander entwickeln. Also die Stimmung ist, ich würde sagen, fast offener, fast positiver als davor, weil alle sagen, komm, wir müssen irgendwie durch, wir müssen uns gegenseitig helfen und alles so gut wie es geht, zusammen machen. Und von der Arbeitsatmosphäre ist das eigentlich ganz toll gerade.
Es eint ja auch. Also da muss man ja wirklich sagen, das ist ja, wie gesagt, immer gut, wenn man quasi etwas hat, was alle so miteinander vereint. Und das tut es ja wirklich länderübergreifend an der Stelle. Und selbst die Kollegen, die ja, also man hat ja doch oftmals ja auch gerade wenn man mit amerikanischen Unternehmen arbeitet, die haben ja schon auch ihre sehr eigene Sicht auf die Dinge und auch dort ist ja letztlich das gleiche Thema, ne? Also selbst eure Mutter oder eure Mütter, wenn man so sieht, es ist ja jetzt quasi ein Merger, der da stattgefunden hat, die sind ja wahrscheinlich auch alle, egal welches Unternehmen, übergreifend mit denselben Dingen beschäftigt, ne?
Ja, klar, wir sind auch alle wirklich weltweit. Ich weiß gar nicht, ob das, ob ich das schon gesagt habe, wahrscheinlich nicht, oder ob das klar ist. Wir sind im Homeoffice weltweit. Also es gibt kein Viacom-Büro mehr, was besetzt ist. Und das seit jetzt ungefähr fast 2 Wochen, seit 1,5 Wochen. Also das gilt für alle Büros. Und natürlich merken gerade jetzt auch die Kollegen in den USA, da ist ja unser Hauptoffice in New York, jetzt auch natürlich noch mal viel mehr, wovon wir schon vor 2 Wochen in Europa gesprochen haben. Das verläuft ja sozusagen in unterschiedlichen Lebenszyklusen. Und das, ja, das eint natürlich, dass alle diese gleichen Erfahrungen machen und jetzt eben sich vorstellen können, wie das schon vor, sagen wir mal, 4 Wochen in Italien war oder vor 2 Wochen in Deutschland oder wie auch immer. Also es ist eine Ausnahmesituation, die aber zu viel Solidarität und zu viel Miteinander und Verständnis führt.
Ein Effekt der Krise ist natürlich, dass der Medienkonsum sich also auch so drastisch innerhalb kürzester Zeit verändert hat, dass man einem Medium wie TV gar nicht mehr vielleicht so zugetraut hätte, dass das so stark nochmal zurückkommt und eine solche Rolle in Teilen einnimmt. Also auf der einen Seite als Informationsmedium, auf der anderen Seite aber auch einfach zur Ablenkung, zur Zerstreuung. Ich hatte ein Interview auch mit dem Jan von Pluto, in dem ich auch nochmal mich geoutet habe als ein ganz großer Fan von Fail Army auf Pluto, wo man einfach mal so schnell mal zum gut drauf sein sich ein paar Videos angucken kann, wo Leute einfach ja sich irgendwie hinlegen oder irgendwelche lustigen Sachen passieren. Wie ist es denn bei dir, Marc? Wie hat sich dein Medienkonsum jetzt in den letzten zwei Wochen nochmal verändert? Merkst du da auch einen Unterschied so als Privatperson?
Ja, der hat sich deutlich reduziert, weil ich abends einfach viel früher müde bin, wenn das Geschäftliche.
Schön zu hören, dass es nicht nur mir so geht. Thema,
weil das macht sonst ja meine Frau, so gut es geht. Wir teilen uns das irgendwie halbtäglich einigermaßen auf. Ich mache morgens bis circa 1 Videocalls und danach habe ich die Regelung bis auf Ausnahmen, dass ich vor allen Dingen telefonisch noch was machen kann, weil ich dann tatsächlich auch mit den Kindern mal raus muss, weil in der Zeit dann meine Frau arbeitet. Und wenn so gegen 7 dann Essen ansteht und um 8, halb 9 die Kinder im Bett sind, dann ist irgendwo nicht mehr so viel Zeit, um was zu machen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also um 10 ist da in der Regel Ruhe und ansonsten habe ich jetzt auch nicht die Nächte durchgeschaut, aber ja, zumindest mal bis 11 oder vielleicht mal bis halb 12, vielleicht auch mal einen Film geguckt. Das geht im Moment ehrlich gesagt nicht mehr. Das muss ich sagen, das hat sich bei mir eher andersrum entwickelt. Ja. Du nix darum.
Total. Also ich habe die letzten Tage noch gezweifelt, woran es liegt, dass ich so müde bin immer abends. Also man könnte ja davon ausgehen, man bewegt sich weniger, man müsste eigentlich weniger Energie verbrauchen, aber irgendwie ist das Gegenteil auch der Fall bei mir. Es ist doch alles, die Situation ist in gewisser Weise auch anstrengend, ne?
Ja, klar. Ja. Nee, darum, ich nehme das natürlich mit Freude zur Kenntnis, dass die Put-Level nennen das immer People Using Television, dass die hochgehen oder die Netto-Reichweite hochgeht. Wir sehen auch noch einen anderen Effekt, der auch unheimlich interessant ist. Wir sind ja nicht nur im Free-to-Air unterwegs, also im Free-TV, sondern wir haben ja auch viele, viele Geschäftsmodelle im Streaming-Bereich. Ja. Und dort gibt es halt im Moment eine ganz hohe Nachfrage nach Content. Das heißt, wir werden eigentlich von allen bekannten oder zum Teil auch weniger bekannten Marktteilnehmern auch auf zusätzliche Content-Angebote für Streaming-Dienste angesprochen. Ja. Insofern ist das gerade für die Medienindustrie noch ein vergleichsweise weniger dramatisches Event von der Umsatzentwicklung vielleicht als für andere Branchen, ja, wie zum Beispiel natürlich Automobilindustrie etc. Was das langfristig heißt, das glaube ich, kann noch keiner sagen. Da wird sicherlich noch viele Veränderungen geben. Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass alle Player, genauso aus der Krise herauskommen, wie sie zuvor reingegangen sind, auch in der Medienindustrie nicht. Aber sozusagen das Grundthema ist schon im Moment, dass natürlich der Medienkonsum bei den meisten Menschen, die jetzt vor allen Dingen nicht die Herausforderung haben, mit kleineren Kindern zu Hause zu sein, sicherlich im Moment zunimmt. Das ist natürlich schon eine erfreuliche Entwicklung und zeigt dann auch, wie faszinierend dieses Medium weiter ist.
Total, also mit das Spannendste finde ich momentan, dass gerade bei den Jungen, bei den Jüngsten, also bis 29 plötzlich der Fernsehkonsum massiv steigt. Das ist ja eine Zielgruppe, der man das jetzt nicht gerade nachgesagt hat über die letzten Jahre. Also da sieht man vielleicht auch nochmal, dass der ein oder andere an das Medium nochmal so ein Stück weit wieder rangeführt wird. Wie gesagt, da sieht man ja auf den verschiedensten Sendern auch den Bedarf auf der einen Seite nach Information, auf der anderen Seite nach Zerstreuung. Da sind wir ja mit Visun auch ganz gut verteilt, was so die Themen und Sender da angeht. Und man sieht es ja zum Beispiel auch bei Nickelodeon, also auch da die Reichweite, die steigt. Also Visun hat ja sogar aktuell die größte prozentuale Entwicklung im Bereich der Sender. Da freuen wir uns auf der einen Seite natürlich drüber, aber natürlich nicht über den Grund, weshalb das so ist. Marc, vielleicht nochmal eine private Frage. Du bist ja absoluter Musikfanatiker, sage ich mal. Jemand, der nicht nur mal Musik gemacht hat, sondern der einfach auch sehr viel Musik hört. Und da haben wir ja schon mal das eine oder andere Mal privat drüber gesprochen. Du bist ja jemand, der auch eine ganz gute Hi-Fi-Anlage hat und den Sound da auch sehr zu schätzen weiß. Kommst du da überhaupt momentan dazu? Weil wenn die Kinder und alle immer zu Hause sind, kannst du wahrscheinlich hier relativ schwer aufdrehen im Moment, oder?
Ja, das ist ein bisschen weniger auf, weil das habe ich sonst oft abends einfach mal gemacht. Da habe ich mich dann hingesetzt und zwei Stunden Musik gehört, statt Fernsehen zu gucken. Ja. Das ist jetzt einfach kürzer geworden vom Fenster. Aber tagsüber ist es ganz lustig. Mein ältester Sohn, der hört auch total gerne Musik und der findet auch viele Sachen gut, die ich höre. Und je älter der jetzt wird, desto mehr macht er dann selber die Anlage an und sagt, er möchte jetzt seine Playlist hören. Und die aktualisiere ich immer heimlich, natürlich mit Sachen, die ich auch gerne mag. Die gefallen ihm dann auch meistens. Und so kommen wir zumindest tagsüber mal ein bisschen zum Musik hören. Ah, ja. Was halt im Moment nicht so gut funktioniert, ist, ich höre sonst eigentlich immer zum Anfang der Woche die Spotify-Playlist der Woche und höre das dann so die Woche durch und mache mir dann eine Monatsplaylist daraus. Und das kommt im Moment ein bisschen kurz. Also neue Musik zu entdecken ist im Moment ein bisschen schwieriger. Aber doch, Musik zu hören, das machen wir schon. Das ist im Moment was wir dann zusammen machen. Und das machen wir sogar mehr im Moment als davor.
Ja, was da vielleicht auch noch spannend wird in der Musikindustrie, dass wahrscheinlich jetzt die Home-Recordings und die Schlafzimmerproduzenten plötzlich wahrscheinlich diejenigen sind, die da im Vorteil sind, ne? Weil diejenigen, die ein großes Studio mit sehr vielen Musikern und sehr vielen Toningenieuren und so benötigen, die werden wahrscheinlich jetzt gerade nicht so effizient produzieren können, ne?
Klar, total. Ja, und weißt du, was ich auch interessant finde? Wir haben ja bei dem anlässlich des Slimefests, was wir mit Nickelodeon im Herbst immer veranstalten, haben wir ja auch ein paar von den Performances mit einem Videoservice zur Verfügung gestellt. Also du konntest danach die Konzerte dir angucken und abrufen oder auch live streamen. Und diese Initiativen gibt es ja jetzt immer mehr. Um die Clubszene zu retten, haben wir ja zumindest in Berlin viele Clubs angefangen, Konzerte zu streamen und dann über Crowdfunding versucht ein bisschen zu refinanzieren und diese Lockdown-Situation durchzustehen. Und ich habe jetzt keine Zahlen oder keinen Überblick, wie erfolgreich das bislang ist. Aber auch das könnte ich mir vorstellen, wird vielleicht dann auch dazu führen, dass diese Live-Konzertübertragungen auch eine höhere Akzeptanz und dann auch Verbreitung im Nachgang erfahren. Ja. Was ja auch eigentlich eine schöne Entwicklung wäre, weil nicht alle können zu Konzerten kommen, gerade wenn man auf dem Land wohnt. Oder jetzt vielleicht weit weg von Berlin oder Düsseldorf oder Köln oder Hamburg, eine der großen Städte, kann man ja gar nicht alle Konzerte sehen, die man vielleicht gerne sehen würde, wenn man in einer dieser größeren Städte wohnt. Und das wäre eigentlich eine tolle Entwicklung, wenn das dabei rauskommt.
Ja, insgesamt. Also ich denke, da aus der Krise heraus dürften auch einige Dinge, so Innovationen vielleicht jetzt auch entstehen. Ihr habt ja auch bei MTV so ein paar Sachen vor. Kannst du da eventuell schon mal über was sprechen? Da gab es oder gibt es ja auch noch so ein paar Ideen, die sogar schon geboren waren, bevor das mit Corona war. Du weißt wahrscheinlich, worauf ich jetzt anspreche. Ich weiß nicht, kann man da schon drüber reden?
Du meinst MTV Unplugged Tracks oder?
Genau.
Ach so, ja. Ja, das ist tatsächlich im Moment halt die Frage, wann und wie wir das produzieren. Im Moment, also MTV Unplugged Tracks, das sind drei Stücke von einem Künstler. Das heißt, wir wollten ein kleineres Format machen, einen Hit, ein Cover und ein neues Stück. Das geht theoretisch natürlich auch mit einem kleineren Publikum. Allerdings haben wir wirklich im Moment die Auflage, tatsächlich überhaupt nichts mit Publikum zu drehen. Ich finde es auch absolut sinnvoll, aber es ist auch nicht mehr nur eine lokale Entscheidung bei uns, dass wir gesagt haben, wir verschieben jetzt mal alles. Wir haben tatsächlich Produktionsstopp im Moment. Wir wollen nichts absagen, wir wollen verschieben. Das ist schon die Idee dahinter, aber darum kann ich dir noch gar nicht sagen, wann es dazu kommen wird. Ja, und es gibt immer wieder Formate, die ich unheimlich gerne gemacht hätte, die sind aber nicht immer so erfolgreich gewesen. Ich mochte ja unheimlich gern auch die Nischenformate auf MTV früher und auch auf Viva. Also Alternative Nation oder 120 Minutes oder auch zum Beispiel Heavy Metal finde ich ja auch total interessant. Headbangers Ball, ne? Headbangers Ball, ja genau. Und als ich finde es als Zielgruppe total interessant, weil das eine echte Fangemeinde ist. Ich meine, Wacken kennt mittlerweile ja auch jeder. Aber ich hatte mal die Idee, ob man nicht mal auch so immer Three from One irgendwo ab 11 drei Heavy Metal Tracks zeigen könnte. Wir haben es mal getestet. Es ist leider nicht so massenmarkttauglich, wie ich gedacht habe. Ja, aber klar, jetzt gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wo man mal drüber nachdenken kann, neue Formate zu probieren und dann auch einfach, weil im Moment ja sowieso nicht groß produziert werden kann, dann auch ohne viel Risiko natürlich mit kleineren Produktionen, vielleicht mit dem Handy von zu Hause aus, mal sowas getestet werden kann. Also haben wir alles im Kopf. Ich kann dir nur noch nicht genau sagen, wann es tatsächlich dann on air kommt.
Ja, prima. Marc, ich will es jetzt von der Interviewlänge auch nicht übertreiben. Ich habe noch zwei kurze Fragen. Das eine ist, Motorradfahren ist aktuell für dich keine Alternative, ne? Das funktioniert gerade nicht, oder?
Nein, es funktioniert gar nicht. Ich muss auch sagen, ich habe es jetzt eh vor knapp 2 Jahren eigentlich eingestellt, weil die Rennstreckenfahrerei, die macht natürlich dann Spaß, wenn man merkt, man wird schneller oder man gewinnt Rennen. Und da gibt es dann zwei Effekte. Einmal, wenn man älter wird, muss man immer fitter sein und immer mehr trainieren, um auf dem Level vom Vorjahr zu bleiben oder von Mitbewerbern zu bleiben. Und zum Zweiten ist es auch tatsächlich so, seitdem die Kinder da sind, denkt man halt anders darüber nach, wenn man stürzt. Also es ist ja wie bei jedem Sport mit zwei Rädern, da fällt man halt auch mal hin. Normalerweise passiert auch nicht viel, aber ist mir auch bis auf zweimal wirklich bis jetzt, obwohl ich viele Stürze hatte, nichts passiert. Aber man denkt dann schon mal so drüber nach, was passiert denn jetzt, wenn es mich doch mal erwischt und ich mal vielleicht für ein halbes Jahr nicht richtig laufen kann. Und da habe ich dann gemerkt, Schnellfahren ist immer mit mehr Risiko verbunden und darum hat es dann eher irgendwann auch nicht mehr so viel Spaß gemacht, weil man sich so anstrengen musste, um zumindest mal die Vorjahreszeiten auf einer Rennstrecke zu erreichen. Na, und jetzt ist es tatsächlich dramatisch, weil natürlich alle Track Days ausfallen, weil die Strecken im Moment, die befahren werden, sind ja in Spanien, die sind alle dicht, also geschlossen und die Events, die jetzt in nächster Zeit stattfinden würden in der Nähe hier von der Gegend, wo ich wohne, also die deutschen Events, sind auch alle erstmal abgesagt. Also ich bin auch mal gespannt, was das wird. Nee, also darum generell schon nicht mehr und im Moment sowieso gar nicht denkbar. Also alle Motorrad-Events sind im Moment abgesagt.
Okay. Letzte Frage. Was ist so das, worauf du dich am meisten freust nach der Corona-Krise?
Essen gehen, ganz ehrlich. Ja, das finde ich schon so im Moment. Das, was am einschränkendsten ist, vielleicht falsch, aber rausgehen, in ein Restaurant gehen oder in eine Bar gehen, mit Freunden sich zu treffen, und wir sind ja erst an Tag 10 so ungefähr meiner Rechnung, aber darauf freue ich mich schon am meisten. Ja, das fehlt mir am meisten im Moment.
Ja, dann hoffen wir mal, dass das bald auch wieder möglich sein wird und nicht wie in China, dass man seine Familie, wie ich gehört habe, auf 4 Tische dann verteilen muss, jeder an einem Tisch sitzen. Das ist
Ja,
dann
ja.
deren Umgang aktuell. Ja, aber nee, das wird hoffentlich dann nicht passieren. Und ich danke dir vielmals für deine Zeit, Marc, dass du dieses Interview mit mir gemacht hast und wünsche dir nicht nur viel Gesundheit natürlich und ja, eine gute Zeit im Homeoffice, sondern auch weiterhin ein gutes Durchstarten in deinem neuen Job. Ja, alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank, Kai. Wünsche ich euch auch. Bis bald wieder in Realität.
Ja, genau. Tschüss.